Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen zum Büchermarkt. Sein Roman mit dem Titel Alte Sorten, der war ein Bestseller. Liz, das ist die eine Frau, sie beschreibt alte Birnensorten in ihrem Obstgarten. Mit Sally, der anderen Frau zusammen, erntet sie Kartoffeln. Sich näher kommen, erwachsen werden, älter werden, überhaupt werden. Das scheint ein obsessives Thema von Ewald Ahrens zu sein. In seinem neuen Roman »Der große Sommer« erzählt der Schriftsteller und Nürnberger Lehrer von der ersten großen Liebe eines Jugendlichen, vom Aufwachsen in einer süddeutschen Stadt in den 80er Jahren. Der Krieg, der Nationalsozialismus haben auch in seiner Familie Spuren hinterlassen. Ein Jugend- und eine Familiengeschichte aus der Vorwende-Bundesrepublik von Ewald Ahrens ist dieser Roman »Der große Sommer« und Christoph Schröder hat ihn gelesen.
Ein Mann läuft am frühen Morgen eines Herbsttages über den Friedhof seiner Heimatstadt. Er ist auf der Suche nach einem bestimmten Grab. Währenddessen setzt seine Erinnerung ein. Er denkt über jenen Sommer nach, der sein Leben, wie er im Nachhinein feststellt, für immer verändert hat. Die Nacherzählung dieser wenigen Monate bildet den Hauptteil von Ewald Ahrens Roman. Der Ich-Erzähler Friedrich, genannt Frieda Büchner, ist zu diesem Zeitpunkt etwa 15 Jahre alt. Wir befinden uns im Jahr 1981. Frieda, seine ihm eng verbundene Schwester Agnes und sein bester Freund Johann pflegen einen zeittypischen Guerillero-Jargon, entrollen bei den Bundesjugendspielen provokante Plakate und trinken Bier auf der Stadtmauer. Ihre süddeutsche Heimatstadt, die in ihrer Anlage Nürnberg gleicht, liegt in Trägheit da. Für Frieda allerdings fallen die Sommerferien aus. Einmal ist er bereits sitzen geblieben, nun ist seine Versetzung gefährdet. Während die Eltern mit den jüngeren Geschwistern in den Urlaub fahren, wird Frieda in die Obhut des Großvaters geschickt, um sich auf die Nachprüfungen vorzubereiten. Dieser harte, disziplinierte Mann, vor dem Frieda höchsten Respekt hat, lebt nach strengen Regeln.
Jeden Morgen ein kaltes Bad. Das Wasser wurde nur jede Woche gewechselt. Ich glaube, er wusch sich gar nicht darin, sondern tauchte nur unter.
Der große Sommer ist ein Buch der profanen Epiphanien. Ewald Ahrens erzählt von einem Jugendlichen, der binnen weniger Wochen Glückserfahrungen, Enttäuschungen und Erkenntnisprozesse durchläuft. Dazu gehört auch, man möchte fast sagen, selbstverständlich, die Liebe. Im Freibad lernt Frieda die gleichaltrige Beate kennen. Gemeinsam mit Johann und Alma wird er mit ihr den Sommer verbringen, wird Dummheiten machen, einen Bagger zerstören, den ersten Sex seines Lebens haben und bei einem gemeinsamen nächtlichen Einbruch in das Freibad vom Bademeister erwischt werden. Der jedoch ruft wider Erwarten nicht die Polizei, sondern scheucht die beiden auf den Sprungturm.
Wir beugten uns beide nach vorne, die Arme über den Kopf. Einfach auf die Zehenspitzen, dachte ich, aber mein Körper tat es nicht. Dann sah ich, wie sich Beate hob und nach vorne kippte. Ich spannte sofort alles an und ließ mich ebenfalls nach vorne fallen.
So simpel an bekannten Bildern entlang erzählt, wie es auf den ersten Blick klingt, ist der große Sommer nicht. Ewald Ahrens hat ein gutes Gespür für die sommerlich aufgeheizte Stadtatmosphäre, für die Stimmung der trägen bundesrepublikanischen 1980er Jahre. Zu dieser Epoche gehört auch das noch immer spürbare Nachbeben des Nationalsozialismus, das im Roman Niederschlag in der Familiengeschichte findet. In den Tagebüchern seiner noch jungen Großmutter entdeckt Frieda Hinweise auf die Geschichte ihrer Vertreibung aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Der Großvater wiederum, der tatsächlich nur der Stiefgroßvater ist, ist die interessanteste Figur des Romans, ein Professor für Virologie und Bakteriologie und einer jener harten, undurchdringlichen Männer, die der Krieg hervorgebracht hat und von denen die Gestimmtheit des Landes zu dieser Zeit nach wie vor geprägt wurde. Er hat nach dem Krieg Friedas von ihrem Mann verlassene Großmutter aufgenommen und sie vor der Eheschließung einen umfangreichen Vertrag unterzeichnen lassen. Darin sichert sie ihm unter anderem zu, dass er von ihren Kindern nicht behelligt werden würde. Das Haus, das der Großvater dann für sich und seine Familie gebaut hat, ist in seiner Konstruktion so angelegt, dass er darin quasi eine Wohnung für sich alleine hat. Ein hochinteressanter, etwas unheimlicher Charakter also. Allerdings kratzt Arendt nur oberflächlich an der Ambivalenz dieses Mannes und löst sie am Ende in Wohlgefallen auf. So ist es mit diesem Roman im Ganzen. In den Schilderungen stark verfällt Arendt in Banalität, wenn er allgemeine Reflexionen einstreut.
Was bedeutete es denn eigentlich, wenn man sich verliebte? Vielleicht war Verliebtheit ein wenig wie der Tod. Danach war nichts mehr, wie es vorher gewesen war.
Auch die zunächst als Spannungsmoment inszenierte Situation am Friedhof in der Gegenwart wird am Ende eine etwas süßliche Auflösung in einem dramaturgisch simplen Ringschluss finden. Vielleicht ist auch das ein Sinnbild dafür, dass der große Sommer doch nicht mehr ist als eine in wohlige Nostalgie gepackte Harmlosigkeit.
Sagt Christoph Schröder über Ewald Arendts »Der große Sommer«. Ein Roman, 320 Seiten, Dumont Buchverlag Köln, kosten 20 Euro. Der deutsche Philosoph Karl Jaspers gilt als Exponent der deutschen Existenzphilosophie und wichtiger Denker in der jungen Bundesrepublik. Seine Schrift von 1946 über die Schuldfrage, die Atombombe und die Zukunft des Menschen oder spätere Debatten um die Verjährungsfrage, in die er sich einschaltete, gehören zur wichtigen geistigen Entwicklung der Republik. 1958 erhielt er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Hannah Arendt hielt die Laudatio. Seit 1920 war er Professor in Heidelberg, wurde aber zur NS-Zeit 1937 entpflichtet, wie das hieß. Er war seit 1910 mit einer jüdischen Frau verheiratet.
Die an sich apolitische Universität ist nur in diesem einen Punkte politisch. Die Freiheit von Lehre und Forschung hat zur Daseinsbedingung ein freies Staatswesen. Sie selber stellt den Geist der Freiheit des Staatswesens dar.
Sagte Karl Jaspers 1961 in einem Radiovortrag. Er wusste eben, was das heißt, Freiheit. Karl Jaspers lehrte bis 1937 in Heidelberg, bevor er 1948 nach Basel ging. Und er war schon vor dem Ersten Weltkrieg als Arzt und Psychiater tätig, wusste sehr gut, was Krankheit ist. Friedrich Nietzsches Satz aus Ecce Homo, die Krankheit brachte mich erst zur Vernunft, war für ihn wie ein Spiegel.
Ein organisches Leiden, Bronchiektasen, schien meinem Leben wenig Chancen zu geben. Umso stärker war Leben während bei mir der Drang zum Normalen, zur, wenn auch begrenzten Gesundheit.
Illusion, Wahn, Wahrheit, diese menschlichen Krankheiten, die machen den Menschen nach Friedrich Nietzsche erst aus. Im Rahmen der Gesamtausgabe von Karl Jaspers Werken im Schwabe Verlag liegt jetzt Band 18 vor über Nietzsche. Dominik Kägi von der Jaspers Forschungsstelle in Heidelberg hat ihn zusammen mit Andreas Urs Sommer, der den Nietzsche-Kommentar verantwortet, herausgegeben und vorzüglich ediert. Nietzsche und die Deutschen, das ist ein Thema, das schon viele Bücher und hitzige Debatten hervorgebracht hat. Nietzsche bot sich auch an, missverstanden zu werden. Er geriet etwa bei dem Nazi-Pädagogen Alfred Bäumler unter die Räder, der ihn als Philosophen des NS-Staates darzustellen versuchte, als Denker des harten Willens. Wenige Jahre später schreibt Karl Jaspers indes sein Nietzsche-Buch mit total anderem Blick, als Infragestellung des Menschen. Die traurige Bestie Mensch. Urs Sommer, den Mitherausgeber, habe ich gefragt, wann und warum schreibt denn Jaspers überhaupt dieses Nietzsche-Buch?
Er schreibt es in einer Zeit, wo er in seinen eigenen philosophischen Aktivitäten mehr und mehr eingeschränkt wird. Im Rahmen der beginnenden NS-Diktatur hatte er zunächst gar nicht vor, selbst ein Nietzsche-Buch zu schreiben. Der Verlag, der Greuther, ist auf ihn zugekommen und hat ihn um ein entsprechendes Buch gebeten, nachdem sich andere Möglichkeiten, ein Nietzsche-Buch in einer von Jaspers herausgegebenen Reihe von einem anderen Autor schreiben zu lassen, zerschlagen haben. Und er greift dann auf frühe Vorlesungen zurück, die er quasi recyceln, aber vor allen Dingen dann auch noch völlig umgestalten kann, um daraus ein Buch zu machen, mit dem er 1936 in Nazi-Deutschland sich philosophisch artikulieren kann, ohne dass das eine neue Diagnose der Zeit, eine politisch-philosophische Diagnose der Zeit ist, wie sie Jaspers unmöglich in diesen Jahren noch hätte veröffentlichen können.
Seine Frau ist Jüdin, er wird entpflichtet, wie das heißt. Sein Antrieb ist, ein Nietzsche-Buch gegen die NS-Denkwelt zu schreiben, also nicht als völkischen Autor, sondern ganz im Gegenteil, Nietzsche als Europäer, als Kosmopolit, ja, wenn man weit gehen will, sogar als fast Antideutschen. Was interessiert ihn, der uneinheitliche, der verstörende Nietzsche?
Aus unserer heutigen Perspektive, die wir den uneinheitlichen und verstörenden Nietzsche mehr und mehr entdeckt haben, ist das sicher ein Akzent, den wir bei ihm sehen, der sein Buch auch unterscheidet von anderen Nietzsche-Büchern, gerade philosophischen Nietzsche-Büchern aus der Zeit. Andererseits ist klar, dass Nietzsche für ihn ein Philosoph ist, der sein eigenes Existenz- und Transzendenzdenken quasi, vielleicht nicht begründet, aber diesem Existenz- und Transzendenzdenken wesentlich und in gewisser Weise notwendig vorausgeht. Nietzsche wird so sozusagen zum Medium, sich seiner eigenen Philosophie zu versichern, sodass man das, was man auch bei Heideggers Nietzsche-Buch, das sehr viel später erscheint, erst 1960, 61, dasselbe wird sagen können, dass nämlich dieses Buch von Jaspers vor allen Dingen eine Einführung in Jaspers eigene Philosophie ist, mithilfe von Nietzsche. Nietzsche hat immer als ein Katalysator zur philosophischen Selbstvergewisserung gedient, ein Katalysator, den man ganz unterschiedlich nutzen konnte. Zeitgenössisch schreibt Alfred Bäumler ein Nietzsche-Buch, das noch vor der Machtergreifung der Nazis erscheint, denen sich Bäumler dann mit Begeisterung anschließt. Und da ist Nietzsche tatsächlich der völkisch-nationale Denker, der Denker des harten Willens. Bei Jaspers ist das anders. Nietzsche ist da der Sucher, der sich mit nichts definitiv arrangiert, mit nichts definitiv anfreundet. Und man hätte dieses Buch, und so will es Jaspers nach dem Krieg bei der Neuauflage auch verstanden wissen, als ein subversives Buch deuten können.
Der Grundzug von Nietzsches Leben ist sein Ausnahmesein, schreibt Jaspers. Wir müssen uns das auf der Zunge zergehen lassen. Er ist vor dem Ersten Weltkrieg als Psychiater aktiv. Und deshalb nimmt die Beachtung der Krankheit großen Raum ein. Man denke ja nicht, dass etwa Gesundheit ein festes Ziel sei, schreibt er im Anschluss an Nietzsche. Eine Idee von Gesundheit, nicht biologisch oder medizinisch, sondern auf den Wert des Menschen im Ganzen seines existenziellen Ranges. Darum geht es. Das ist doch wagemutig, in jener Zeit quasi die Krankheit, ich will nicht sagen zu nobilitieren, aber zumindest doch als eine wesentliche Erfahrung des Menschen in Betracht zu ziehen.
Tatsächlich ist dieses Fasziniertsein durch die Krankheit seit der Romantik spätestens, vielleicht schon seit dem Sturm und Drang, ist diese Engführung von, ich sag's mal plakativ, Genie und Wahnsinn ein beliebter Topos. Man könnte natürlich das, wenn man subversiv deutet, und das haben viele Leser von Jaspers Buch gerade im Ausland auch getan, darin eine versteckte politische Kritik sehen, dass also gerade die Krankheit, man könnte dann ergänzen oder vielmehr das Ausbuchstabieren, die Krankheit der Gesellschaft in Nazi-Deutschland sozusagen dazu zwingt, philosophische Ausnahmeleistungen zu vollbringen. Tatsächlich gibt es die einen oder anderen Leser, wie gesagt, die sich dann im Ausland artikuliert haben, die Jaspers Buch in die Richtung deuten. Andererseits bleibt Jaspers auch in diesen alten Fahrwassern der Ausnahmeexistenz, die eben durch Leid und Krankheit besondere Einsichten gewinnt, und das ist ein alter Topos, der allerdings, Sie sagten es schon, bei Jaspers, der selbst Mediziner, Psychiater ist, auch auf einer entsprechenden fachlichen Grundlage basiert. Jaspers spricht nicht, wie das andere Nietzsche-Interpreten seit den 1890er Jahren tun, sagen wir mal freihändig von psychischer Krankheit, von Wahnsinn, sondern er tut das vor dem Hintergrund seiner eigenen medizinisch-psychiatrischen Praxis.
Würden Sie zustimmen, nachdem wir es bis hierhin gesagt haben, dass ein Impuls von Karl Jaspers Nietzsche-Buch, dass wenn wir ihn jetzt wieder lesen, er verteidigt das Subjekt, das Individuum in allen seinen Schattierungen. Mit Nietzsche gesprochen, der Mensch ist missraten, aber es kann immer noch besser werden.
Ja, eine solche grundoptimistische Haltung sehe ich in Jaspers Philosophie auf jeden Fall, die mit ihrem Transzendenzbezug, die mit der Behauptung, dass der Mensch, wenn er philosophiert insbesondere, aber eigentlich überhaupt, wenn er wesentlich existiert, auf ein Transzendieren, Überschreiten hin angelegt ist, das macht schon einen optimistischen Grundzug dieser Philosophie aus, der nicht die letzte Verlorenheit des Menschen behauptet, wie dann zum Beispiel existenzialistische Kollegen und Kolleginnen in Frankreich das getan haben. Das ist keine Welt, die völlig hoffnungslos und unsinnig wäre, in der nur das Absurde regieren würde, die Jaspers vor Augen stellt. Und er findet diese optimistische, in Anführungszeichen, Grundgestimmtheit durchaus auch in der Denkbewegung Nietzsches, so sehr er immer wieder von Scheitern spricht, von der Bruchstückhaftigkeit des Oeuvres spricht, dass Nietzsche sozusagen nie zu Potte gekommen ist, sieht er auch als ein typisches Merkmal seiner geistigen Epoche, dass Jaspers mit seiner eigenen Philosophie versucht, die Erfahrung des Scheiterns nicht die letzte Erfahrung sein zu lassen, wird deutlich und wird natürlich auch deutlich in der politischen, philosophischen Publizistik der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als Jaspers, wie Sie sagten, zu einer zentralen Figur in der bundesrepublikanischen Debatte, in der Selbstverständigung nach der NS-Diktatur aufgestiegen war.
Verlieren Sie doch bitte abschließend noch ein Wort über diese Ausgabe im Rahmen der Karl Jaspers Gesamtausgabe, Band 18, über Nietzsche, ausführliche Einleitung, ausführlicher Stellenkommentar. Es ist aber unterm Strich eine Leseausgabe und will es auch sein. Und Sie haben, wenn ich das richtig sehe, glaube ich, zum ersten Mal auch was angefügt, was in der NS-Zeit unmöglich war zu publizieren, nämlich die Schrift Nietzsche und das Christentum.
Tatsächlich haben wir diese Schrift angefügt in der Edition, die aber schon bekannt ist. Jaspers hat die kurz nach dem Krieg dann doch veröffentlichen können. Sie geht auf einen Vortrag zurück. Aber wir haben in der Tat in den Archiven ein Kapitel gefunden, das Jaspers in die Druckfassung der Ausgabe, die er nach dem Krieg selbst veranstaltet hat, nicht aufgenommen hat. Warum? Darüber können wir spekulieren. Die Ausgabe bietet in der Tat sehr viel neues und unbekanntes Material aus der Entstehungsgeschichte dieses Werkes, versucht die Entstehung minutiös nachzuzeichnen, auch die zeitgenössische Rezeption nachzuzeichnen und wie man dann später auf Jaspers Buch reagiert hat. Kurzum, die Ausgabe im Rahmen der Karl Jaspers Gesamtausgabe versucht, dieses Werk von 1936 umfassend zu kontextualisieren, in gewisser Weise auch es zu rehabilitieren, weil es unter den großen Nietzsche-Deutungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, insbesondere überdeckt wird von der meines Erachtens zu Unrecht dominant gewordenen Interpretation von Martin Heidegger. Denn Jaspers gelingt es, was den anderen Interpreten seiner Zeit, ich hatte Bäumler schon erwähnt, man könnte auch Karl Löwit noch erwähnen, eigentlich nicht gelingt. Er verzichtet nämlich darauf, Nietzsche auf letzte Lehren festzulegen. Er betont viel eher das Experimentelle und Transitorische im Denken Nietzsches. Und wir versuchen nun mit unserer Ausgabe dieses durchaus noch aktuelle Moment der Jasperschen Nietzsche-Interpretation wieder in den Vordergrund zu rücken und den Leserinnen und Lesern ein umfassendes Panorama zu geben, was immer sie dann im Einzelnen interessiert. Ich hoffe, dass die Ausgabe so diejenigen nützlich ist, die sich mit Existenzphilosophie allgemein beschäftigen wollen. Eigentlich ist das Nietzsche-Buch von Jaspers auch eine ideale Einführung in die Jaspersche Weise Existenzphilosophie zu treiben. Also ich glaube, dass das Buch sowohl für die Leserinnen und Leser interessant sein könnte, als auch für die, die sich für Nietzsche interessieren und im Übrigen gar nicht nur speziell für die Rezeptionsgeschichte, sondern die auch hier und heute an Nietzsche interessiert sind. Selbst die tun gut daran, Jaspers wieder mal zur Hand zu nehmen und wir hoffen mit unserer Ausgabe da auch eine entsprechende Hilfestellung zu geben.
Sagt der Freiburger Philosoph Andreas Urs Sommer. Er ist Mitherausgeber mit Dominik Kegi zusammen von Karl Jaspers, Gesamtausgabe, Band 18, Nietzsche, 644 Seiten, Schwabe Verlag, 176 €. Ein verlorener Sohn, eine verlorene Liebe, eine verlorene Revolution, aber am Ende die Rettung durch Kunst. Das hat der georgische Schriftsteller Guram Dzhanashvili mit seinem Roman Das erste Gewand geschaffen. Das Buch aus den 70ern gilt als eine Art Klassiker der modernen Literatur Georgiens. Guram Dzhanashvili ist vor wenigen Tagen im Alter von 82 Jahren verstorben. Mit ihm habe Georgien nicht nur seinen wohl bedeutendsten Schriftsteller, sondern auch einen großen Menschen verloren. Das teilt uns heute seine Übersetzerin Susanne Kiem mit. Und das war der Büchermarkt mit Michael Köhler heute. Nach uns hören Sie die Sendung Forschung aktuell. Ein Thema dort, die autonome Baustelle. Wenn Bagger alleine bauen. Ihnen einen schönen Tag.